Ja, auch ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir leben gerade, was das Kirchenjahr betrifft, in einer Wüstenzeit. Ich weiß nicht, ob das Kirchenjahr euch irgendetwas bedeutet. Na gut, es gibt die großen Feste wie Weihnachten, Ostern und so, Erntedank, das ist toll. Und es gibt auch so kleine Sonntage, die irgendwie, bitte? Hat jemand was gesagt? Himmelfahrt, natürlich, klar, Frau Mühle, wollen wir nicht vergessen. Ne? Da gibt es noch mehr Feiertage. Es gibt auch kleinere Sonntage wie Kantate, den Singet-Sonntag. Aber jetzt ist es so, im Sommer, wir hatten vor 3 Wochen den Trinitatis-Sonntag, Dreieinigkeit, und jetzt ist monatelang Ebbe. Jetzt heißt es immer nur der 3. Sonntag nach Trinitatis, der 4. Sonntag. Ne, irgendwann im Herbst wird es wieder besser. Dann kommt das Erntedankfest und der Ewigkeitssonntag und dann hat man wieder vernünftige Sonntage. Jetzt werden die einfach so runtergezählt. Aber gestern gab es einen besonderen Sonntag oder nein, Gedenktag im Kirchenjahr. Der 24.06. Wer weiß, was das für ein besonderer Gedenktag ist? Johannistag, genau. Johannistag, ne? Als ich das mal in einer anderen Gemeinde fragte, da sagte jemand, das ist das Ende der Spargelzeit. Ja, das stimmt auch. Also ich mag diesen Tag nicht, weil ich Spargel so gerne esse. Ne? Wir haben noch mal eingekauft am Markt, heute gibt es noch mal Spargel. Der 24.06. ist das Ende der Spargelzeit, aber es ist natürlich im Kirchenjahr nicht der Punkt, sondern es ist der, ja, es ist der Johannistag. Es geht um Johannes den Täufer. Wir denken an diesem Tag in besonderer Weise an Johannes den Täufer. Viele von uns wissen natürlich, wer das war. Er ist ein besonderer Mann im Neuen Testament. Er hat auch was mit unserem Leben zu tun. Das werde ich euch heute zeigen. Und ich will euch nochmal einen kurzen Überblick geben über das Leben und das Wirken von Johannes dem Täufer, falls es nicht alle so parat haben. Es ist so, dass Jesus von ihm in den höchsten Tönen spricht. Jesus sagt, und das ist ein Statement, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Das ist das Zeugnis von Jesus über ihn. Am Ende des Alten Testamentes wird er angekündigt, Johannes der Täufer. Also er war sehr, sehr wichtig. Das Neue Testament beginnt mit Johannes dem Täufer. Und die Frage ist, warum war dieser Mann so wichtig? Was war das Wichtige an Johannes dem Täufer? Ich will es euch sagen, er wurde darum gesandt, den Erlöser anzukündigen. Der Erlöser, Jesus Christus, der Sohn Gottes, sollte kommen. Und Johannes sollte die Menschen vorbereiten auf ihn. Und darum geht er an den Jordan, so ein Fluss, und predigt da, und seine Predigten sind ziemlich harte Predigten, ziemlich radikal. Also wenn ich so euch anreden würde, wie Johannes die Leute angesprochen hat, ich wäre relativ schnell entlassen. Ne? Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht und so, will ja keiner von euch hören. So hat er die Menschen angesprochen, er war streng, er war ernst, er war radikal und er sah auch komisch aus. Sein Mantel bestand aus Kamelhaaren, er hat sich von Heuschrecken und Honig ernährt. Also er war schon sehr speziell, würde man heute sagen. Ja, aber er, und das war sein Höhepunkt war, als Jesus an den Jordan kam und sich taufen lassen wollte, hat er auch Jesus getauft. Und dann sagt er zu den Leuten, seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann sagt er, ein Satz, der in jedem Jahr in der Losung steht. Dieser Jesus muss wachsen. Dieser Jesus muss an Bedeutung gewinnen. Der ist wichtig. Mein Job ist erledigt. Ich kann zurücktreten. Ich kann ins zweite Glied treten, weil Jesus ist da. Auf ihn kommt es an. Und das war sozusagen sein Höhepunkt. Er war ein unangenehmer Prediger, sagte ich schon, aber nicht nur, dass er die Leute so krass angesprochen hat, er hat auch moralisches Fehlverhalten gebrandmarkt. Beispiel Herodes, der König Herodes hatte eine Affäre mit seiner Schwägerin. Und Johannes hat das angeprangert und hat gesagt, das ist Sünde, dass du eine Affäre hast mit einer Schwägerin. Das geht nicht. Herodes hätte Johannes am liebsten getötet, aber er wusste, Johannes ist beliebt beim Volk, das kann er nicht gut machen. Also steckt er Johannes ins Gefängnis. So, dann gab es eine große Geburtstagsparty, Herodes hatte Geburtstag und die Tochter seiner Geliebten tanzt. Und Herodes ist verzückt und sagt, wow, das ist aber ein toller Tanz, Mädchen. Du darfst dir etwas wünschen. Und dann schließt sich dieses Mädchen mit ihrer Mutter zusammen und sie überlegen sich, was könnten wir uns denn wünschen? Und dann hacken die beiden einen Plan aus und sagen uns, wir wünschen uns den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Silbertablett. Und das passiert dann auch. Er kommt nicht mehr aus dem Gefängnis raus, er wird geköpft und sein Kopf wird auf dem Silbertablett präsentiert. Und als Jesus das hört, die beiden waren befreundet, sie waren sogar weitläufig verwandt. Als Jesus das hört, war er bestürzt und brauchte Abstand und brauchte Ruhe und zieht sich zurück. Also ein großer Mann, ein Märtyrer, ein beeindruckendes Leben, geradlinig, kompromisslos, ein Glaubensheld. Ja, und jetzt könnte man sagen, was hat dieser Mann mit unserem Leben zu tun? Ja, wer kann schon so von sich reden, wie Johannes war? Wer war so geradlinig, so kompromisslos, so radikal, so deutlich? Wir sind doch oft eher alle so ein bisschen mit Kompromissen unterwegs. Und wer wäre schon zu einem Martyrium bereit? Über Dietrich Bonhoeffer kann man dasselbe sagen. Der gilt ja auch wie ein Glaubensheld. Aber stopp. Wer letzte Woche im Gottesdienst war, der hat einen anderen Dietrich Bonhoeffer kennengelernt. Nämlich einen Dietrich Bonhoeffer voller Zweifel, voller Unsicherheit. Ich habe ein Gedicht vorgetragen, das Gedicht Wer bin ich? Und in diesem Gedicht hat Bonhoeffer gesagt, dass er nicht klarkommt mit sich selbst und mit dem, was andere über ihn denken. Und er hat Fragen und Zweifel. Er sitzt im Gefängnis und ist voller Not. Kein Glaubensheld. Keiner, der über den Dingen steht. Kein Vorbild, der so anders wäre als wir. Und das war auch der Täufer nicht. Ich möchte euch jetzt ein paar Verse aus Matthäus 11 vorlesen, die genau aus dieser Zeit stammen, als er im Gefängnis saß. Als Johannes der Täufer im Gefängnis saß. Und wir bekommen einen Einblick in die Zweifel und in die Unsicherheit und in die Fragen dieses Mannes. Matthäus 11, die Verse 2 bis 6 oder 1 bis 6. Nach der Basisbibel. Jesus beendete seine Anweisungen an die 12 Jünger. Dann ging er von dort weiter, um in den umliegenden Städten zu lehren und die gute Nachricht zu verkünden. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören. Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Und glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Oder noch besser übersetzt, glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Der Text berichtet von großen Zweifeln. Johannes der Täufer hat große Zweifel an Jesus. Er ist unsicher, ob Jesus wirklich der Richtige ist. Nun kann man fragen, warum ist dieser Mann unsicher? Ja, er hat doch Jesus erlebt. Er hat die Stimme gehört über dem Jordan, die aus dem Himmel kamen. Er hat gesehen, was Jesus alles kann, was er geredet hat und so. Wir wünschen uns manchmal, es käme ein Zettel vom Himmel oder eine Stimme vom Himmel. All das hat er erlebt. Warum ist dieser Mann so unsicher? Warum hat dieser Mann solche Zweifel in dieser Situation? Und die Frage ist ganz einfach. Er ist zutiefst enttäuscht von Jesus. Er hat sich das anders vorgestellt. Er hat sich den Erlöser, den Retter anders vorgestellt. Ja? Er dachte, wenn Jesus kommt, fegt er die Römer aus dem Land. Wenn Jesus kommt, richtet er ein Großreich Israel auf. Wenn Jesus kommt, löst er die Probleme. Heute würden wir sagen, Klimawandel, Hunger, soziale Ungerechtigkeit, Terror, Krieg. Wenn der Erlöser kommt, dann wird er genau das tun. Das war seine Erwartung an Jesus. Aber er wird enttäuscht. Was tut Jesus denn? Ja, Jesus predigt, er erzählt von Gott. Jesus heilt Menschen, aber Einzelne. Jesus richtet Menschen auf, aber nur einzelne. Jesus tut Wunder, ne? Die Wunder mit der Brotvermehrung, ja. Aber als man ihm dann sagte, gut, wenn du Brot vermehren kannst, dann löst doch das Hungerproblem. Du siehst doch, wie viele Menschen verhungern. Du könntest das doch jetzt machen. Aber Jesus sagt, das ist nicht mein Ding, ist nicht mein Job, ist nicht meine Sendung. Und das hat ihn enttäuscht. Jesus hat ihn auf ganzer Linie enttäuscht. So hat er sich Jesus nicht vorgestellt, den Erlöser. Er hat große Zweifel, weil seine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ne? Und er fragt sich, was ist, wenn ich mich geirrt habe? Wenn Jesus doch nicht der Retter ist und wenn ich die ganzen Leute in die Irre geführt habe, ich habe sie alle an Jesus verwiesen, aber wenn er nicht der Sohn Gottes ist, dann habe ich die Leute in die Irre geführt. Die Erwartungen sind nicht erfüllt, er ist enttäuscht. Jetzt komme ich auf uns zu sprechen, ihr Lieben, auf euch und auf mich. Kennen wir diese Gedanken und Gefühle nicht auch, dass wir enttäuscht sind von Gott? Dass wir von Gott etwas erwarten oder erhoffen und erwünschen und nicht verstehen, warum Gott es nicht schenkt, warum Gott es nicht bewirkt, warum Gott nicht so handelt, wie man handeln müsste als Gott. Wir verkünden hier im Martin-Luther-Haus jeden Sonntag, Gott ist da, Gott hat dich lieb, Gott sorgt für dich, er ist an deiner Seite, ja, Gott begleitet dich, aber meine Frage ist, erlebt ihr das wirklich auch immer so? Oder kennt ihr nicht auch Phasen, wo ihr sagt, Gott ist nicht da, Gott ist weg, Gott ist nicht an meiner Seite, ich spüre ihn nicht und ich habe nicht das Gefühl, dass er auf mich aufpasst, dass er auf mich Acht gibt, ich weiß nicht, wo Gott ist. Ist das nicht auch eine Erfahrung, die wir kennen? Ja, danke, Heidi. Ja? Es sind doch nicht immer nur die frommen Glücksgefühle, Gott ist da, sondern wie ist es denn im Alltag? Und ich glaube, wir kennen auch im Alltag Enttäuschungen und Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Nur zwei Beispiele. Ich denke an Menschen mit seelischen Verletzungen. Vielleicht gehörst du dazu. Wurdest in deiner Vergangenheit von prägenden Gestalten seelisch verletzt, vielleicht im Elternhaus, vielleicht in der Schule, wo auch immer. Und deine Seele ist verletzt und du hast Blockaden in deiner Seele. Du kommst nicht klar. Du hast schon Therapien gemacht, du warst schon in der Seelsorge, aber du kommst immer wieder an deine Grenzen. Du kommst immer wieder an deine Grenzen und hier könnte doch Gott heilen. Hier könnte doch Gott mit einem Fingerschnipsen diese Blockaden lösen. Er könnte doch heilen, er könnte doch so schnell dir Gutes tun. Warum tut er es nicht? Warum erfüllt er deine Erwartungen nicht? Das ist doch nicht zu viel erwartet, dass Gott heilt, dass Gott hilft. Oder ich denke an Menschen mit Ängsten. Ich habe jetzt mal ältere Menschen im Blick. Mir begegnen ältere Menschen mit Ängsten. Mit Ängsten vor der Zukunft. Da lebt man noch zu Hause, aber man merkt, es geht nicht mehr ewig so weiter. Man braucht irgendwann Hilfe. Und es ist die Frage, wohin? Ein Heim? Wenn ja, welches? Wer soll das bezahlen? Wer kümmert sich eigentlich? Die Kinder kümmern sich nicht. Man ist enttäuscht von den Kindern. Na? Und dann hört man im Martin-Luther-Haus, Gott sorgt für dich. Aber dann sagen die Menschen, ja, wo ist Gott denn jetzt, wenn ich diese Angst habe, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wo ist Gott denn da? Das sind doch nicht automatisch alle Ängste weg, alle Sorgen weg, nur weil man christlich ist, weil man religiös ist, weil man fromm ist. Ich glaube, ihr Lieben, ich könnte jetzt noch mehr Beispiele erzählen, auch wir kennen dieses Gefühl des Johannes, in der Not zu sein und enttäuscht zu sein, und dass die Erwartungen, die wir an Gott haben, dass die nicht erfüllt werden. Warum ist Gott nicht da? Und so wird sich auch der Johannes der Täufer gefühlt haben. Und ich finde es vorbildlich, wie er jetzt damit umgeht. Er konfrontiert Jesus direkt mit dieser Frage. Er lässt ein paar Leute zu Jesus schicken und sagt, Jesus, bist du, der kommen soll? Bist du der Erretter? Bist du der Erlöser? Bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Oder Jesus haben wir aufs falsche Pferd gesetzt? Sag es uns ganz deutlich. Bist du der Entscheidende oder nicht? Ich finde das mutig, so eine direkte Frage zu stellen. Das ist mutig. Das ist die Frage aller Fragen, die wir auch in unserem Leben beantworten sollten. Wer ist Jesus eigentlich für mich persönlich? Wer ist Jesus für dich in deinem Leben? Nicht, was die Kirche über Jesus glaubt, das interessiert mich gar nicht jetzt, sondern, dass du eine Antwort findest, wer ist dieser Jesus von Nazareth für mich und für mein Leben, für meine Hoffnung, für meinen Glauben, für alles, was mich ausmacht. Und er fragt so, bist du diese Schlüsselperson oder bist du es nicht? Ich finde das toll, dass er Zweifel artikuliert. Und wisst ihr, ich wünsche mir eine Gemeinde im Martin-Luther-Haus, wo Leute zweifeln können. Ich wünsche mir keine Gemeinde, wo jeder immer einfach nur fromm ist und wo alles klar ist, sondern ich wünsche mir, dass wir in einer Gemeinde sind, wo Fragen gestellt werden dürfen. Wo Fragen gestellt werden dürfen, wo Leute skeptisch sein dürfen, wo Leute sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe meine Not mit Gott. Hier muss keiner fromm sein. Hier dürfen Fragen gestellt werden. Hier dürfen Menschen unsicher sein. So wünsche ich mir das und so hat uns Johannes das vorgemacht. Er ist ehrlich, er spielt nichts, sondern er sagt, ich habe Zweifel, ich habe große Unsicherheit, Jesus, und ich will von dir die Antwort wissen. Und ich mache euch Mut, sprecht über eure Zweifel, sagt, was ihr nicht versteht und womit ihr nicht klarkommt im Glauben. Dafür soll in diesem Haus Raum sein und nicht für einen tadellosen Glauben, den wir sowieso alle miteinander ja nicht haben. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Ja, was sagt Jesus jetzt? Jesus gibt eine Antwort. Die ist schon sehr speziell. Ich lese euch die Antwort mal vor und dann könnt ihr mal sagen, was ihr dazu denkt. Er sagt, sagt dem Täufer, sagt Johannes, was ihr so erlebt. Nämlich taube Menschen können wieder hören, Blinde können wieder sehen, Lahme können wieder gehen, Tote werden auferweckt. Das erzählt dem Täufer. Wie findet ihr die Antwort? Toll? Ja, ne, oder? Ist das eine tolle Antwort? Ist das eine hilfreiche Antwort? Glaubst du nicht, René? Oder doch?
Doch.
Doch, ja. Es ist eine Antwort, Frau Mühle. Die Frage ist nur, ob sie hilfreich ist. Ich finde die Antwort von Jesus nicht hilfreich. Ich finde sie nicht hilfreich. Ja? Was sagt er denn? Zunächst einmal zitiert er Jesaja 35. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Da wird eine Zeit angekündigt, wo die Tauben hören können. Die Stummen können wieder reden, die Blinden können wieder sehen. Also alles wird gut. Sogar Tote werden zum Leben auferweckt. Ja? Also Jesus zählt die ganze Palette auf, was er alles drauf hat. Warum ist das keine Hilfe? Weil Johannes im Gefängnis sitzt und sich fragen muss, ja Jesus, wenn du das alles drauf hast, warum holst du mich nicht hier raus? Ne? Warum befreist du mich nicht? Du heilst die ganzen Leute, du wächst die Toten auf, du machst 5000 Leute satt. Das ist ja schön, dass du mir das unter die Nase reibst. Aber warum lässt du mich hier versauern im Gefängnis? Das ist doch keine Hilfe. Ist übrigens oft so, wenn Jesus was gefragt wird, dass er dann was sagt, wo man erstmal denkt, was soll das? Ne? Das ist nicht wirklich immer etwas, was wir hören wollen. Und dann als Höhepunkt sagt er, und glücklich darf sich der schätzen, der nicht an mir zweifelt, der sich nicht abbringen lässt von mir, der sich nicht an mir ärgert. Der darf sich glücklich schätzen. Auch das wieder, was für ein Satz, was soll Johannes damit anfangen? Was bedeutet dieser Satz? Ich finde, ich bezweifle, dass er getröstet war durch diese Aussage von Jesus, aber ich möchte ein paar Dinge, zwei kurze Gedanken dazu sagen. Das erste ist, Gottes Handeln bleibt uns manchmal verborgen. Wie stellt man sich einen Gott vor? Einen Gott stellt man sich groß vor, stark, mächtig, majestätisch, herrlich, der zeigt, was er drauf hat. Der Gott der Bibel, vor allem der Gott des Neuen Testaments, ist aber ein anderer Gott. Gott zeigt sich im Neuen Testament schwach, und klein und ohnmächtig. Ne? Gut, klar, Jesus tut auch ein paar Wunder, aber letztlich war er ein Baby in Bethlehem, ein kleines Baby, ein Flüchtling. Er war ein Handwerker in der Provinz und er war ein Prediger, der ans Kreuz geschlagen wurde. Darin zeigt sich Gott. Gott zeigt sich klein und schwach im Neuen Testament. Und nicht so, wie man es von einem Gott erwarten würde. Und die Frage ist, warum? Warum geht Gott den Weg? Wenn Gott sich stark präsentieren würde und würde alles zeigen, was er drauf hat, dann würden alle an ihn glauben und würden sagen, super, du bist Gott, das ist klasse. Warum macht er das nicht? Warum geht er diesen Weg der Demut, der Schwachheit? Warum geht er den Weg? Und das ist für Gott wichtig, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Gott geht diesen Weg der Schwachheit und der Niedrigkeit, weil er uns freiwillig gewinnen will. Gott weiß, wenn er stark auftritt, Wenn er seine Macht ausspielt, dann werfen sich alle in den Staub und dann beten ihn alle an, aber da hat Gott kein Interesse daran. Gott will keine Unterwerfung. Gott will nicht, dass wir einfach ihm gehorchen, weil er so groß ist. Gott wünscht sich, dass wir ihn lieb haben, dass wir ihm vertrauen, dass er will unser Herz gewinnen und der weiß, das geht nur auf Augenhöhe. Ein Herz gewinnt man nicht von oben herab, wenn man Druck ausübt, wenn man sich präsentiert. Ein Herz gewinnt man, wenn man jemandem auf Augenhöhe begegnet. Gott macht sich schwach, um dein Herz zu gewinnen, um deine Liebe zu gewinnen, um dein Vertrauen zu gewinnen. Darum kommt Gott klein. Aber Gott geht das Risiko ein, dass sich Menschen an ihm ärgern, dass Menschen sagen, so einen Gott will ich nicht. Wenn schon Gott, dann den, der meine Probleme löst, der meine Sorgen wegnimmt, der alles in meinem Leben regelt. Aber ein Gott, der das nicht tut, mit dem kann ich nichts anfangen. Gott geht das Risiko ein, dass Menschen an ihm irre werden, dass Menschen sich an ihm stoßen und dass Menschen mit ihm nichts anfangen können. Aber Gott hat darauf verzichtet, mit Gloria, mit Majestät aufzutreten, weil er weiß, dann kriechen die alle im Staub. Aber ich will Menschenherzen, die mir in Freiheit und Liebe zugetan sind und nicht unter Druck oder Manipulation. Das ist der Weg. Darum ist auch das Handeln Gottes manchmal verborgen. Wie wollen wir aber einem Gott vertrauen, den wir nicht verstehen? Denn das ist ja das Problem. Ja? Johannes der Täufer versteht nicht, warum Jesus so handelt. Wir verstehen oft nicht, warum Gott so handelt. Wie kann man einem Gott vertrauen, den man nicht versteht? Darum der zweite Gedanke. Er bleibt zwar manchmal verborgen, aber er hat uns sein Herz gezeigt. Er hat uns sein Herz gezeigt. Unsere Fragen werden nicht alle beantwortet. Gott beantwortet nicht alle Fragen in unserem Leben. Die Lebensführung, die wir nicht verstehen, warum Menschen genommen worden sind in unserem Leben, warum Dinge kaputt gegangen sind, warum wir durch tiefe Täler gehen mussten, wir bekommen diese Fragen auf dieser Welt nicht beantwortet. Gott geht einen anderen Weg, um uns zu zeigen, dass er vertrauenswürdig ist, dass er glaubwürdig ist, und zwar zeigt er uns sein Herz. Er zeigt uns, wer er ist. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir Jesus anschauen, sein Verhalten und sein Reden und sein Umgang mit den Leuten, dann sehen wir, wie Gott ist. Wir sehen in Jesus einen Gott, der segnet, wo andere verfluchen. Wir sehen in Jesus einen Gott, der nicht zurückschlägt, der sich um die Armen kümmert, um die Ausgestoßenen, dem die Menschen wichtig sind, die am Rand stehen, die keiner mag, die verachtet sind. Dass Gott ein Gott ist, der eine Schwäche hat für die Schwachen, für die Kleinen, für die Randständler. So ist Gott und er zeigt uns sein Herz und er sagt, so ticke ich in meinem Herzen, so fühle ich, so bin ich ausgerichtet und ich wünsche mir, dass du mir deshalb vertrauen kannst. Dass du mir vertrauen kannst, auch wenn du mich nicht verstehst. Das ist Gottes Weg. Er zeigt uns den Gekreuzigten und sagt, da erkennst du mich und darum lade ich dich ein, vertrau mir. Wie ist es ausgegangen mit Johannes dem Täufer? Wie hat er geantwortet auf die Botschaft von Jesus? Wir wissen es nicht. Die Frage bleibt offen in der Geschichte. Die Geschichte von ihm hat kein Happy End. Ne? Der bleibt noch ein paar Wochen im Gefängnis und wird dann geköpft. Kein Happy End. Wie er auf diese Frage geantwortet hat, wissen wir nicht. Aber darum ist es eine Frage für dich und für mich. Wollen wir Gott vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen? Wollen wir Gott vertrauen, auch wenn er uns enttäuscht? Wollen wir Gott vertrauen, auch wenn er unsere Erwartungen nicht erfüllt? Oder sagen wir, mit solch einem Gott kann ich nichts anfangen und ärgern uns an ihm und weisen ihn ab? Du und ich, wir sind eingeladen, diesem Gott trotzdem zu glauben, dass er es gut mit uns meint, dass er unser Leben trotzdem in seiner Hand hält, dass er uns trotzdem nach Hause führt, dass er alles letztlich gut macht. Und wie wollen wir das glauben? Wir können es nur glauben, wenn wir auf Jesus schauen. Dort sehen wir diesen Gott, der alles für uns gegeben hat. Und ich bete und hoffe für euch und für mich, dass wir diesen Glauben, dieses Vertrauen haben können. Amen.
Amen.